Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen um 16 Uhr zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Die Plattform, wie immer, Montag bis Donnerstag auf 102,6 hier auf diesem Programm bei Radio Free FM. Heute, na, erstmal mein Name ist Michael Trost und heute haben wir, es geht um Hunde, den Verein hier aus Neu-Ulm bzw. aus Pfuhl, der Deutsche Schäferhundeverein bzw. Ortsgruppe Ulm-Pfuhl, ja, das ist, glaube ich, eine baden-württembergische Gruppe oder ein Verein, der aber in Bayern ansässig ist. Darüber sprechen wir, beziehungsweise erfahren wir gleich ein bisschen mehr von meinen zwei Studiogästen, die heute bei uns sind. Zum einen die zweite Vorständin oder zweite Vorstand, ich weiß nicht, wie man es richtig heute sagt, die Frau Andrea Breden-Dieck. Frau Breden-Dieck, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag.
Hallo, herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und außerdem der Sportbeauftragte des Vereins, der Herr Clemens Werner. Herr Werner, Ihnen ebenso herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön. Hallo, ja. Und auch danke für die Einladung.
Wie schon gesagt, wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir ein bisschen mehr über Ihren Verein erfahren, Sie besser kennenlernen können. Und danach, nach der Stunde, sind wir sicherlich alle wissen ein bisschen mehr. Zunächst mal würde ich aber sagen, damit die Hörer auch ein bisschen mehr über Sie wissen, einfach ein bisschen Persönliches erstmal vorweg. Wer ist denn das eigentlich? Wer ist denn da? Wie ist auch vielleicht bei Ihnen der Bezug zum Thema? Wie sind Sie zum Hund oder auf den Hund gekommen? Könnte man sagen, so jetzt natürlich vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wie sind Sie mit dem Hund einfach eben in Verbindung gekommen, haben Sie selber aber vielleicht ein. Machen wir einfach mal so am Anfang eine kurze Vorstellrunde, damit man auch einfach ein bisschen mehr über Sie in Erfahrung bringt. Wer mag den Anfang? Ich muss mal vielleicht sagen, Ladies first und Vorstand voraus, Frau Breden-Dieck.
Alles klar.
Starten Sie doch einfach mal.
Ja, mein Name ist Andrea Breden-Dieck. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, auch mit dem Schäferhund. Habe selbst jetzt keine Schäferhunde, habe West Highland Terrier, aber kann auch damit aktiv sein.
Und Sie haben schon immer Hunde oder erst auch jetzt, vielleicht in jüngster Zeit, sich zugelegt?
Seit 2000 habe ich wieder Hunde.
Aha, ja.
Da hat sich's einfach eingerichtet oder mit dem Haus und mit dem Garten konnte man einfach Hunde halten.
Mhm. Ja, und Sie haben auch schon immer Hunde, nicht davor, was weiß ich, Meerschweinchen oder Katzen sogar?
Nein, also kein immer, Meerschweinchen, keine immer, Katzen. Immer für den Hund, ja.
Gut, ja. Herr Werner?
Ja, also ich bin der Clemens Werner und bin der Sportbeauftragte von der Ortsgruppe Pfuhl. Wie ich zum Hund gekommen bin, auch ähnlich wie meine Kollegin hier, mit Hunden aufgewachsen. Also wir hatten selber keinen Hund in der Familie, aber so das Umfeld. Der Großvater hatte einen Hund oder die anderen Großeltern einen Pudelmischling und der Großvater auch einen Mischling. Und da so ein bisschen, wie ich denke, wie viele, so mit 14 Jahren hat man dann einfach mal die Lust gehabt, ich möchte mit dem Hund selber laufen, hat sich das wirklich erarbeitet und diese Spaziergänge genossen. Und dann hat sich's bei mir mit, ja, 18 durch, nee, ich war 17 noch so rum, durch Zufall ergeben, dass ich einen Hund unbedingt aus dem Tierheim retten wollte, den ich schon gekannt habe. Mhm. So bin ich dann zum Hund gekommen, ging aber nur mit der Unterstützung von den Eltern, weil ich da gerade in Ausbildung war und man ist der ganze Tag weg und ein Hund braucht schon Zeit und eine Bezugsperson und sollte nicht stundenlang alleine sein. Das ging dann eben mit meinen Eltern gut. Ja, und mit dem bin ich dann, habe ich gesagt, er muss Folge lernen und bin auf den Hundeplatz gegangen. Mhm. Und das war damals auch kein Schäferhund, das war ein Appenzeller-Mischling.
Also Appenzeller?
Appenzeller.
Appenzeller verbindet.
Ja, wie der Käse.
Wollte gerade sagen.
Genau, ja. Ja. Sieht aber anders aus.
Ich wusste nicht, dass es einen Hund gibt tatsächlich.
Doch, also er ist nicht, kommt nicht so häufig vor. Es gibt noch einen Endelbucher, der sieht ähnlich aus. Also gerade die Schweizer Sennenhunde sind mir schon auch sehr ans Herzen gewachsen. Und mit dem bin ich dann so reingerutscht durch einen Erziehungskurs vor Ort in dem Hundeverein und habe dann aber so durch den Mischling von meinem Opa, der Schäferhundmischling war, dann auch schon festgestellt, dass mir der Schäferhund sehr liegt vom Typ her und vom Charakter. Es sind alle Hunde toll und ich liebe auch alle. Und da habe ich da einfach mal den Wunsch so ganz bewusst geäußert, wo ich dann gesagt habe, wo ich möchte jetzt dann auch einen Schäferhund haben. Den habe ich mir dann auch erfüllt. Und ja, hat sich beibehalten. Mittlerweile ist jetzt der vierte Schäferhund bei uns in der Familie. Also jetzt nicht alle miteinander. So hat sich das ein und andere dann ergeben, wie man zum Hund kommt.
Mhm. Aber in Ihrem Verein, um das nochmal vielleicht am Anfang auch klar zu machen, darf man auch Mitglied sein, ohne dass man einen Schäferhund hat. Ja. Man kann auch, wenn man jetzt einen kleinen Zwergpudel hat oder irgendwie so ein Mischling oder irgendwie ein anderes Anmöpschen. Ja, ja, irgendwo kann man auf jeden Fall immer dann auch bei Ihnen Mitglied werden und dann auch eben entsprechend Ausbildung für den Hund und so weiter in Anspruch nehmen. Also da gibt's keine Einschränkung.
Nein, nein. Mhm. Also da müsste der Hund, die einzige Einschränkung ist die, dass wenn der Hund rechtlich gesehen irgendwelche Auflagen hätte, wo jetzt ein Hundeverein rein, wir sind auch alle ehrenamtlich tätig, dass das rein rechtlich oder einfach von der Versicherung her nicht tragbar ist. Mhm. Das wäre so die einzige Ausnahme.
Also sowas wie ein Kampfhund oder irgendwie so ein Tier.
Es gibt eigentlich, muss man ehrlich sein, so wie ein Kampfhund gibt's nicht.
Ja.
Man betitelt bestimmte Rasse drunter und das ist eigentlich, meine ich, auch fälschlicherweise ein bisschen so. Aber es gibt auffällige Hunde, da gab's Vorfälle, die haben dann eben von der Kommune Auflagen bekommen wie Maulkorb und Leinenzwang. Und ich denke, die Thematik, dafür gibt's so die ein und andere Einrichtung, wo sich solche Hunde wirklich annimmt, die dafür geschult sind. Und ja, wir sind ein Hundeverein. Die sind natürlich trotzdem herzlich willkommen, die Leute, weil man tauscht sich ja aus. Man möchte ja das Miteinander, die Hundehalter untereinander, die bewusste Zeit mit dem Hund. Oder was
wird
das?
Das ist es ja. Das ist eigentlich die bewusste Zeit mit dem Hund. Aber sagen wir mal jetzt irgendwas um den Hund auf irgendeine Prüfung oder eine, wie heißt es bei den Listenhunden, um irgendwelche
Überprüfung
vorzubereiten. Ich glaube, da hat keiner Zeit von uns, das wirklich so.
Ja, und auch ich denke, das fachliche Kompetenz.
Das Know-how dahinter, ja.
Genau. Das ist schon nochmal andere Hausnummer dann. Ja. Mhm. Das muss ja auch der Amtstierarzt oder genau. Die Behörden abnehmen, solche Überprüfungen. Ich war mal in einem Verein, da hat vor Ort die Behörden haben den Hundeplatz als Örtlichkeit genutzt, um solche Überprüfungen durchzuführen. Die haben uns natürlich mit angeschaut und ja, das hat mit dem Hundeverein jetzt nichts zu tun dann.
Nein.
Ja. Gibt es denn eigentlich in Ulm und Umgebung auch noch andere Hundevereine oder sind Sie jetzt hier auf weiter Flur der einzigste Verein?
Nein.
Nein.
Es gibt alleine in Ulm gibt es 3 Schäferhundvereine.
Oh, so viel. Aha.
Relativ groß alle 3 oder normal groß, würde ich sagen. Ja.
Ja, und im Umland ist auch also wirklich Weißenhorn, Blaubeuren, Blaustein.
Ja, das sind jetzt diese sogenannten SV-Plätze, also ja. Schäferhundevereine. Dazwischen existieren aber auch noch der Schäferhundeverein ist ein Verband, also ein Rassezuchtverband, wo sich eben diese Ortsgruppen hier unterordnen oder dazugehören. Und dazwischen gibt es dann eben noch andere Verbände, der Bayerische Landesverband Hundesport, der Südwestdeutsche Hundesportverband. Und die haben auch noch ihre eigenen Vereine, Ortsgruppen, Hundeplätze. Ja. Also da sind wir schon gut bedient und flächendeckend auch abgedeckt.
Jetzt, wenn es schon in Ulm 3 Schäferhundevereine gibt, die haben dann nur Schäferhundbesitzer oder haben die auch also gemischt, dass also die anderen Vereine dann...
Wir wissen eigentlich, dass es ist wie bei uns auch.
Auch, ja.
Da sind alle willkommen. Das ist also, man hat auch Kontakt zueinander und miteinander. Ich bin jetzt zum Beispiel morgen Abend auch noch mal kurz in einem Nachbarverein drin zu Besuch. Das ist auch das sportliche Angebot, wo es ist unterschiedlich in diesen Vereinen. Mhm. Also man ergänzt sich teilweise.
Ja, man versucht auch nicht dem anderen jetzt unbedingt Konkurrenz zu machen.
Ja.
Man sucht eine andere Sportart, die eigentlich.
Ja. Also es ist
auch bedient werden muss.
Ein gutes Miteinander und man kennt sich
das
und man
respektiert
sich. Ja.
Sie haben es ja vorher schon im Eingang schon erwähnt, hier mit der Ortsgruppe Pfuhl, dass es eben auf bayerischem Boden ist, gehört aber zur Landesgruppe Württemberg vom Schäferhundeverein her. Soweit ich bin jetzt dann erst seit 6-7 Jahren in Pfuhl dabei. Von der Geschichte her ist ja so, dass der Pfuhler Hundeplatz ein Ableger war vom Ulmer Hundeplatz.
Der aber auch in Neu-Ulm auf bayerischem Boden liegt.
Ja, genau. Dasselbige. Und soweit vor guten 25 ja. Jahren haben sich halt die Gruppe, die sich da gefestigt hatte, so hat man es mir eben erzählt, selbstständig gemacht. Und sie haben gesagt, wir machen jetzt unsere eigene Ortsgruppe drauf, wir sind nicht nur der Nebenplatz, wir sind jetzt ein eigenständiger Verein. Und so hat sich das, denke ich, halt hier entwickelt und ergeben, dass dann auf relativ engem Raum drei größere ja. Schäferhundevereine
sind. Ja, ja. ja. Generell kann ich mir vorstellen, ich meine, der Hund begleitet den Menschen wahrscheinlich schon viele Jahrhunderte. Und ja,
Tausende würde ich das ja unterstreichen.
Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht einer der älteren Gattung von Typ und Verein ist ein Hundeverein. Also Sie sind irgendwo zusammengekommen, ohne dass es jetzt schon als offizieller Verein begründet war, vor circa 50 Jahren, habe ich gelesen, so ja. ungefähr, also gerade so ungefähr Jubiläumszeitraum. Und aber dann vor 26 Jahren.
1996
oder 1992,
ja. Das sind ja. schon 30 Jahre. Es hat sich da über das Grüppchen, wo sich da wirklich etabliert und gefestigt hat und vor Ort ja. war, mhm. hat es sich dann eben selber selbstständig gemacht und die Ortsgruppe ja. gegründet.
Mhm. Ja. Aber was ich hinaus wollte, das heißt, auch wenn Sie jetzt in Anführungszeichen noch jüngerer, als jüngerer Verein gelten, dann gab es aber bestimmt auch schon in den 10er, 20er Jahren, also des letzten Jahrhunderts oder noch weiter zurück, bestimmt irgendwelche Gruppen, die sich getroffen haben und auch irgendwo in Bezug auf ja, Hunde sich genau. ausgetauscht ja, haben.
Also der Verband selber ist ja jetzt 120 Jahre, 1899 ja. ist Gründung vom Schäferhundeverein mhm. und seitdem stetig ja gewachsen. Also in der Höchstzeit, weiß ich noch, hatten wir mal über 100.000 Mitglieder. Bundesweit oder Welt? Nein, bundesweit.
Ja, ich meine 60.000.
Nein, jetzt schon drunter wieder mittlerweile. Also es hat sich jetzt halt halbiert, aber dafür sind auch andere Verbände und Hundevereine gewachsen. So, ja.
Mhm. Mal generell, ist denn die Anzahl der Hunde über die Zeit, also sagen wir doch jetzt mal über die letzten 50 Jahre und vielleicht auch in aktuell letzterer Zeit, in der Sie als ja gegründeter Verein existieren, gewachsen oder ist die Anzahl immer so gleich oder nimmt es mal ab und nimmt wieder zu? Wie ist denn so, gibt es da irgendeine Entwicklung, dass man sagen kann, ja.
Aus dem Bauch raus würde ich bin jetzt gerade gute 40, würde ich eher sagen, es ist immer irgendwo gleichbleibend. Mhm. So, wenn man da, wo man lebt, man sieht immer Hunde und selbst wenn man einen eigenen Hund hat, kriegt man das ja noch ein bisschen bewusster mit. Aber was sich verändert, ist eben die Haltungsart, der Umgang mit dem Hund, die Anforderungen an den Hund. Das hat sich schon gewandelt, ja.
Also ich habe schon festgestellt, dass es weitaus mehr Hunde mittlerweile gibt. Mhm. Und auch durch Corona, dass sich sehr ja. viele noch einen Hund gekauft haben. Mhm. Ja.
Genau auf das wollte ich ein ja. bisschen hinaus, auch wenn ich es nicht explizit gefragt habe. Ich habe auch irgendwo gehört, dass in der Zeit sich viele Menschen ein Haustier ja. angeschafft haben, aber unschönerweise jetzt auch wieder viele Menschen das Tier abstoßen und dann ja. irgendwo bei Tierheimen irgendwo ja, aussetzen und so weiter und so fort. Und da also auch Dinge irgendwo, die nicht so schön sind, dann irgendwie zu vermelden sind. Aber so war meine Info auch, dass mhm. das in Corona-Zeiten erheblich zugenommen hat,
was ja, man Hund und Katz. Durch die Medien immer wieder, ja.
ja.
Ich hab's, also,
stimmt schon.
Bei uns merkt man schon in der Gegend.
Ja. Mhm.
Also jetzt Neu-Ulm, da wo ich wohne, Offenhausen, es gehen weitaus mehr Leute mit einem Hund spazieren als mhm. noch vor 6 Jahren.
Ja. ja. Aber so, jetzt würde ich jetzt unterstreichen, ich habe jetzt da nicht den Bezug dazu. Man kriegt's, man hört's, man sieht's vielleicht, mhm. aber in meinem Umfeld habe ich jetzt noch nie mitbekommen, dass welche sich nur bewusst in der Corona-Zeit einen Hund angeschafft haben. Und dann eben auch jetzt durch diese Krise jetzt hinterher sagen, oh, jetzt passt's nicht mehr, da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung jetzt mitgemacht.
Da hört's halt. Auch, ja. Da habe ich auch keine Erfahrung mitgemacht. Also die Hunde, die bei uns sind, die sind ständig da.
Die bleiben auch.
Ja.
Ja. Aha. Und der Verein, wie viele Mitglieder haben Sie denn? Wie groß ist denn Ihr Verein eigentlich?
Wir haben momentan, ich muss mal kurz schauen, das hat mir gestern noch meine Kollegin gesagt.
Mhm. Das sind dann aktuelle Zahlen.
Das, ja. Und ich habe sie nicht. Ich meine, wir haben 46 Mitglieder. Davon sind 33 Mitglieder im SV und der Rest ist, heißt so Fördermitglied. Sie sind Mitglied im Verein, aber nicht im Hauptverband. Einfach um da zu sein, um mit ihrem Hund was zu machen, möchten aber vielleicht keine Prüfung machen oder sind haben keinen Hund mehr und sind einfach dem Verein treu geblieben.
Mhm. Mal generell so die Frage, wissen Sie, wie viel, wie der Anteil, wenn man sich mal eine Haustiere anschaut, Hund zu Katz oder anderen Vögeln oder sonst Meerschweinchen oder was da, Hasen irgendwie, wie anteilig bei Haustieren der Hund ist? Also
da müssen wir bestimmt irgendeine offizielle Statistik abrufen, wobei ich vermute, dass es für gerade Kleintiere, ja, Nagetiere gar keine Statistik wirklich oder eine nachweisbare gibt, weil es ja auch keine Meldepflicht gibt.
Oh ja. Mhm. Ja, da wird es schwierig. Und wenn wir jetzt Mäuse denken oder sowas, ja klar.
Ich denke, bei den Hunden, man zahlt ja Hundesteuer, die Hunde sind gemeldet, die Zahlen sind wirklich fix. Ja. Wobei es bestimmt hier auch eine leichte, hoffe ich, nur leichte Dunkelziffer gibt. Da ist das dann schon besser nachvollziehbar.
Stimmt, Sie müssen ja beim Hund Hundesteuer bezahlen. Ja. Sie wissen das, bei Katzensteuer gibt es nicht.
Nein.
Genau, das ist ja ein krasser
Unterschied. Das ist auch schwierig umzusetzen,
Was Erfassung und was Besteuerung angeht, das war mir noch gar nicht so bewusst.
Ja. Aber weil wo fängt man an, wo hört man auf? Weil da geht es ja dann, denke ich, als nächstes dann bei den Pferdebesitzern weiter.
Ja.
Und ich denke, was ich immer wieder mitbekomme und man immer wieder hinterfragt wird, ist die Hundesteuer an sich. Mhm. Aber ich denke, da möchte ich mich jetzt auch nicht größer zu äußern, weil da müsste man jetzt schon wieder hinterfragen, wo ist die geschichtliche Entwicklung zur Hundesteuer, wie ist das hinterlegt?
Ja, also auf jeden Fall um den Hund und zum Hund kann man eine ganze Menge berichten, werden wir auch gleich fortführen, werden wir gleich tun. Erst spielen wir aber mal Musik, einen kurzen Titel von den Sparks Escalator, und den hören wir an und dann geht's bei uns weiter in der Plattform. Radio Free FM mit der Plattform und bei mir im Studio zu Gast vom Deutschen Schäferhundeverein Ortsgruppe Ulm-Pfuhl. Zum einen der oder die Vorständin, die Frau Andrea Bredendieck, und der Sportbeauftragte, der Clemens Werner. Wir haben schon gerade ein bisschen allgemein über den Verein erfahren, ein klein bisschen noch über Hunde und Generelles gesprochen. Und ich hatte gerade so gefragt, wie sieht es denn aus so eigentlich mit der Verteilung, auch eben in Bezug auf Haustiere. Wissen wir nicht so ganz, weil das schwierig auch zu ermitteln ist, haben wir auch schon gesprochen. Mal so generell gefragt, also wissen Sie in etwa, wie viele Hunde jetzt vielleicht in Ulm und Neu-Ulm oder Umgebung da gemeldet sind? Also wie viele Hunde quasi auf Ulms Straßen, Ulm und um Ulm herum denn eigentlich
das
spazieren gehen?
Das gebe ich an dich weiter.
Das nicht, nein.
Ja? Also wir haben gelernt, es sind auf jeden Fall viele.
Und es sind viele und es sind mehr geworden, ja. Also auf jeden Fall in Neu-Ulm.
Ja, und ist dann irgendwie auch ein bisschen bekannt, wie viele, weil der Verein ja Schäferhunde heißt, wie viele Schäferhunde daran anteilig sind? Oder beziehungsweise gibt es jetzt besonders häufig vorkommende
Hunde? Es ist auch nicht jeder Schäferhundebesitzer mit seinem Schäferhund in einem Schäferhundeverein.
Ja,
ist ja auch nicht zwingend.
Mhm. Das ist schon klar.
Ja.
Nee, ich meine, also haben Sie ein bisschen einen Eindruck oder eine Ahnung von der, sagen wir mal, von der Beliebtheit, sage ich mal, oder einfach von der Verteilung, welche Hunderassen besonders oft auf den Straßen anzutreffen sind?
Gibt's schon in den Medien, kriegt man das immer wieder ein bisschen mit oder so beiläufig, dass es so eine Statistik gibt. Der Schäferhund gehört immer noch zu den einer der beliebtesten Hunderassen. Ich meine, der Labrador ist relativ weit oben.
Und der Golden Retriever. Und wenn man kleiner wird, ist es der Mops. Und
oder Australian Shepherd sieht man sehr viel. Der ist in den letzten Jahren sehr publik geworden. Ja.
Und jede Rasse hat ja dann auch bestimmte Eigenschaften. Ja. Das heißt, wenn man jetzt sich überlegt, einen Hund anzuschaffen, sind natürlich wahrscheinlich dann auch Fragestellungen, wie zum Beispiel, für wen ist das? Ist das jemand, Kinder zum Beispiel werden wahrscheinlich nicht so leicht einen großen Schäferhund ausführen gehen können. Da ist vielleicht ein kleineres Tier angesagt.
Ja, solche Sachen.
Oder jemand, der nachher, da kommen wir noch drauf, als Begleithund irgendwie da sein sollte, der braucht eine bestimmte, sagen wir, Vorbildung oder Intelligenz auch. Also, sagen wir so, wenn jetzt jemand überlegt, einen Hund sich anzuschaffen, muss man erstmal wahrscheinlich sehr gut überlegen, was sind so die Merkmale, was sind die Eigenschaften, die vielleicht typischerweise mit einem großen oder einem kleinen Hund verbunden sind. Kleine kläffen vielleicht häufiger, große nicht so.
Nee, oft ist es so, dass es dann nicht unbedingt der einem jetzt gefallen würde optisch, der passende Hund wäre. Da sollte man wirklich sich sehr gut informieren. Soweit möglich gäbe mir da auch immer gerne Rückmeldung oder in Gesprächen kann man so den einen oder anderen Punkt mal durchsprechen, weil man sollte sich erstmal wirklich die Rasseeigenschaften erlesen, wenn möglich im Umfeld. Natürlich gibt es tolle Züchter, die lassen auch da den Einblick zu, oder auf dem Hundeplatz, wenn man auch ohne Hund kommt, wo man herzlich kommen darf, kann man sich die verschiedenen Rassen mal angucken, mit den Besitzern dann sprechen. Also da ist ein Hundeverein auch da. Und die Hundeschulen bieten ja auch teilweise spezielle Beratungen an. Und dann ist so, dann sollte man in sich gehen, wenn man dann eine gewisse Rasse gefunden hat, die mit den Eigenschaften auch zu den Lebensumständen passt. Und dann kann man dann durchaus zu einem Züchter oder auch ins Tierheim, weil man sollte die Hunde wirklich nicht vergessen. Also auch, dass sie mir jetzt auch, ich bin zwar Rassehundbesitzer und weil ich eben halt ein bisschen andere Ziele habe, habe aber meinen ersten Hund selber aus dem Tierheim geholt und habe mit dem auch sportliche Erfolge hinbekommen und weiß, von was ich da dann auch spreche. Und ich finde, die Hunde darf man nicht abschreiben. Und gerade wenn Sie es schon gesagt haben, hier Corona-Zeit, die Hunde werden jetzt doch vermehrt ein bisschen abgegeben und die landen irgendwo im besten Fall privat noch vermittelt. Das ist ja oft noch die erste Station vorm Tierheim. Die Privatvermittlung, aber oft geht die auch leider schief.
Mhm. Ja. Und also Sie empfehlen grundsätzlich, Hunde sich anzuschauen und zum Beispiel mal dann hier Tierheim Ulm einfach mal ein Tier auszuleihen, mal zu schauen, und dann muss man gucken. Und wie gesagt, was ich ja vorher schon angedeutet habe, wahrscheinlich kommt es auch darauf an, ist das jetzt zum Beispiel eine Familie, wo Kinder da sind, wo dann vielleicht ein großer und nicht so geeignet ist, oder
Platzverhältnisse, Zeitverhältnisse. Mhm. Dann eben, wer kümmert sich hauptsächlich um das Tier dann? Das ist dann schon, weil der Hund hat schon schon so eine Hauptbezugsperson. Das ist in der Regel schon der den Hund ausführt, füttert und auch die meiste Zeit dann damit verbringt. Und oft, man sieht es immer wieder mal in den Familien, kriegt die Rückmeldungen, sind es dann leider die Personen, die dann am meisten beschäftigt sind und keine Zeit haben, die das dann irgendwie noch versuchen hinzubekommen, weil die Kinder wollten ja einen Hund, haben wir auch schon gehabt.
Ja,
das ist dann immer schade. Es ist, also ich persönlich finde es sehr bereichernd für eine Familie. Ich habe selber eine Tochter, die ist bei uns mit Hunden eben aufgewachsen. Wir hatten immer nicht nur einen Hund, auch zwei oder zeitweise auch mal drei. Und ich glaube, die würde das nicht missen wollen.
Ja. Mhm. Das heißt, man kann sich in jedem Fall bei Ihnen, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz sicher ist, sich über einen Hund, über die Anschaffung Gedanken macht, auch bei Ihnen vorbeikommen und dann A, vielleicht beraten lassen, B, auch mal auf dem Hundeplatz auch mal vielleicht so ein Tier anschauen oder auch mal an die Leine nehmen oder springen lassen und einfach versuchen, ob das das Richtige ist oder ob vielleicht doch eine andere Hunderasse dann eher dann
in Frage kommt. Dann eben die Vielfalt an Hunderassen oder Mischlingen kennenlernen. Es gibt ja auch die Importhunde, oder wie nennt man sie, die
Auslandshunde.
Die Straßenhunde, wo wirklich aus schwächter Haltung eben hier auch ein Zuhause finden, und dafür haben wir auch einige da.
Einige, ja.
Ja, und das sind tolle Hunde, und ich muss sagen, es wäre schade, wenn die Leute nicht den Weg zu uns gefunden haben und bei uns wären, weil es ist eine Bereicherung.
Auf jeden Fall. Und gerade diese Hunde brauchen eigentlich auch ein bisschen einfach das Umfeld, um ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu kriegen.
Ja.
Die Leute wissen manchmal nicht, auf was auf sie zukommt, wenn sie einen Hund aus dem Ausland nehmen. War es wirklich ein Straßenhund? Das ist einfach recht schwierig.
Ja, oft ist die Vorgeschichte schwierig zu ermitteln.
Ja. Man liest ja auch öfter, dass Hunde dann halt irgendwo schlecht gehalten oder nicht artgerecht gehalten werden und dann
immer im Groben
schwierige Charakterzüge annehmen, sagen wir es mal so.
Mhm. Manchmal kann man manche Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen entschlüsseln und sagen, da könnte man sich jetzt das und das hineininterpretieren, bringt aber im Endeffekt gar nichts. Es ist gut zu wissen, wenn man sagen könnte, es könnte aus so einer Situation erwachsen sein, dass der Hund die und die Erfahrung vielleicht gemacht hat. Aber man muss lernen, damit umzugehen, das auch ein Stück weit zu akzeptieren und dann eben dem Hund zu zeigen, wenn es jetzt etwas ist, wo nicht so alltagstauglich ist oder einfach wo man aneckt mit seinem Hund, wo man einfach versucht, dann in bestimmte Beinen zu lenken und einfach dem Hund zum sagen, hey, das lässt du jetzt lieber. Aber wie gesagt, da ist jetzt im Hundeverein, muss man ehrlich sein, auch eine gewisse Grenze gesetzt, auch zeitlich gesehen. Da sind dann schon Institutionen da, die dafür noch spezieller geschult sind, wenn es da wirklich Probleme gibt mit Hunden.
Ja, kann man eigentlich grundsätzlich sagen, ab welchem Alter man vielleicht als Mensch geeignet ist, einen Hund zu haben, zu führen? Ich meine, wenn ich mir jetzt ein kleines Kind vorstelle, ich habe das selber erlebt, habe ich Ihnen im Vorgespräch gesagt, und dann hat man einen Hund im Haus, der auf Augenhöhe einem begegnet, ist es erstmal vielleicht ein bisschen schreckend, einflößend. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie auch Empfehlungen, dass man sagen kann, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat, dann keinen oder nur einen kleinen, keinen großen Hund, der quasi größer als das Kind ist oder so irgendwas? Oder gibt's da, kann man generell sagen, ab welchem Alter man Menschen mit Hund irgendwie in Verbindung bringt?
Nee, wie gesagt, wir hatten Hunde ja schon, unsere Tochter kam auf die Welt, die hat zwischen den Schäferhunden die rumgekrabbelt, wir halten auch die Hunde in der Wohnung.
Ja.
Also Schäferhundhaltung heißt nicht gleich Zwingerhaltung, wie man es oft noch von früher her kennt, gibt's noch, ist auch legitim, wird auch wirklich ordentlich gemacht, also da möchte ich jetzt nichts sagen, dass da irgendwas ist, aber teilweise gibt es größere Hunde, ja. Leonberger, die sind wirklich von der Gewichtsklasse 60, 80 Kilo.
Wow.
Ja, also und selbst da, das ist, also Kleinkind heißt die kleiner Hund, das kann oft noch schiefer gehen wie großer Hund und Kleinkind. Ich denke mal, es geht immer darum, die Sorgfaltspflicht, also es ist ein Tier, das darf man nie vergessen. Ein Tier hat seine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und
Charakterwesen kann man vielleicht sagen,
ja,
Charaktereigenschaften. Ja.
Und da kann das ein und andere schon mal falsch verstanden sein. Also ich würde zum Beispiel nie einen Hund allein lassen mit einem Kleinkind.
Genau.
Das gab's bei uns nicht. Die Hunde sind da, wir sind da. Die Hunde werden jetzt nicht weggesperrt, aber auch das Kind, wir haben es auch, oder ich habe es persönlich schon mal, sind Leute schon gekommen, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, euer Hund macht nichts falsch, aber ihr müsst eurem Kind auch sagen, dass es das oder sel nicht tun darf. Mhm. Weil das geht einfach manche Dinge nicht.
Ja, also da kommen wir auch gleich drauf. Betreuung, Ausbildung und eben, dass der Hund erzogen wird, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kommen wir gleich drauf, wie das ist, wenn man sich einen Hund dann anschafft. Jedenfalls, wir haben schon gelernt, ganz viele verschiedene Gattungen und Rassen gibt es. Jetzt wollte ich da noch nachfragen. Man sagt immer, der deutsche Schäferhund ist jetzt der deutsche Schäferhund. Speziell gibt es auch einen, sagen wir, englischen, französischen, italienischen, sonstigen Schäferhund? Oder ist
Ja.
Es gibt es
einen. Jedes Land hat im Prinzip seinen sogenannten Schäferhund.
Ja.
Mhm. Der belgische Schäferhund gibt es dann auch. Ja, eigentlich hat jede Nation hat so ihre. Den
französischen gibt es.
Ja. Mhm. Der ungarische. Ja. Die sehen natürlich alle anders aus.
Ah ja, okay.
Also tatsächlich, andere Rassen fallen aber unter den Aspekt Schäferhund.
Mhm. Aber sind alle auch als Schäfer, also im Sinne von Schäfer für den Schafe, das ist schafbetreuend, geeignet?
Ich meine schon Hütehunde, ja.
Aus dem Hütebereich, ja.
Mhm. Gibt es sonst noch spezielle Merkmale, die jetzt eben ein Schäferhund ausschließlich hat, die ein anderer Hund nicht hat? Oder etwas, was den Schäferhund so spezifisch oder so besonders
spezifisch
macht?
Spezifisch würde ich jetzt sagen, ist der Schäferhund deswegen, weil er eigentlich alles abdeckt. Das ist ja die, also gerade speziell der deutsche Schäferhund, diese Haupteigenschaft. Die anderen Rassen sind alle, wie Sie sagen, ja sehr spezifisch für etwas. Und da gibt es dann gewisse Grenzen. Natürlich so harte Grenzen würde ich jetzt das nicht so eingrenzen. Aber gerade der Schäferhund ist sehr, sehr flexibel und anpassungsfähig.
Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, Schäferhund ist nicht Schäferhund, habe ich gelernt. Das wusste ich jetzt auch nicht so. Aber von der Größe und so im Erscheinungsbild ist der deutsche Schäferhund normalerweise immer
so, ist, so
immer, wie, man immer, wie man ihn kennt.
Ja, genau. Wobei viele mittlerweile gar nicht, oder ich habe jetzt einen grauen Schäferhund, der ist einfach graufarbig, schwarz-grau.
Ja.
Da gibt es schon verschiedene Färbungen. Aber so dieses klassische Bild mit der schwarzen Decke, das braun oder gelbliche, das ist so das klassische Bild vom deutschen Schäferhund, der ist auch noch vorwiegend. Aber es gibt den Schäferhund mittlerweile komplett in schwarz. Hat sich das jetzt schon rauskristallisiert, dann so ein Grau, wie ich es jetzt gern immer wieder habe. Wobei auch aus diesen Würfen, wo muss sagen, die Elterntiere grau, ganz banal eben grau sind, kommen auch mal schwarz-gelbe Hunde raus, eben aus der einen Zucht heraus dann, ja.
Mhm. Ja. Also insofern, die Farbe Fell kann unterschiedlich sein,
kann aber beim deutschen Schäferhund unterschiedlich.
Sonst ist der Schäferhund immer eigentlich gleich. Das heißt, er ist normalerweise auch, wissen wir so, rassrein, kein, also nicht, er ist nur dann Schäferhund, wenn er wirklich da rein eine Züchtung ist, die dann
optisch, also der Schäferhund ist da schon noch sehr variabel, ja.
Mhm.
Okay. Gibt es, also wenn, dann ist dieses Standbild, so diese Rasse, Merkmale gibt es da, die Größe zum Beispiel dann und auch eben, dass die Ohren stehen sollen, solche Dinge gibt es. Wobei auch, es kann immer mal sein, dass auch so ein Schäferhund ein weiches Ohr hat oder ein Hängeohr, kommt immer mal wieder vor. Die, in der Regel kommen die dann aber nicht in die Zucht.
Mhm. Okay, wir spielen wieder Musik, wir haben schon wieder eine... 10 Minuten, glaube ich, mindestens gesprochen. Halb ist auf jeden Fall durch. Damit Zeit für Musik. Eloy mit Compassion for Misery. Sind wir gleich wieder zurück hier bei der Plattform mit den Schäferhunden und der Plattform, ja. Die Plattform, Radio Free FM, heute Nachmittag geht es um Schäferhunde. Und wir sagen nochmal, wer da ist vom Verein Schäferhunde Ulm Pfuhl, also beziehungsweise hier vom ja von dem Verein, sagen wir nochmal kurz den Namen, wer heute bei mir im Studio sitzt.
Andrea Bredendieck.
Clemens Werner.
Und wir haben gerade gesprochen über Schäferhunde und wollen jetzt über das Thema sprechen. Angenommen, man hat sich einen Hund beschafft, dann hatten wir vorher auch schon gesprochen, muss der Hund ja auch was lernen, muss er erzogen werden, muss er wissen, wie er sich verhalten muss, beziehungsweise auch, wenn er zum Beispiel bestimmt als Funktionshund irgendwie dient, als Begleithund oder auch sonst irgendeine Funktion, wie das denn so vonstatten geht. Ich habe schon gelernt, Sie haben also einen großen Hundeplatz, ich denke im Pfuhl, haben wir gesagt, drüben. Ja. Und da treffen sich wahrscheinlich dann regelmäßig oder unregelmäßig
regelmäßig
die Hundebesitzer mit einem Trainer und dann macht man da Programm. Oder also erzählen Sie einfach mal so, wie das dann alles so läuft, wie auch vielleicht Ihr Angebot ist und einfach, dass wir ein bisschen Eindruck bekommen, wie das Leben auf dem Hundeplatz so dann abgeht.
Wenn jemand einen neuen Hund hat oder einen kleinen Welpen kauft, kann er gerne zu uns kommen. Er kann in die Welpenspielstunde kommen. Der Hund lernt erstmal andere Rasse oder andere Hunde kennen, die nicht der gleichen Rasse sind wie er selbst. Lernt ja Grundkommandos wie zurückkommen, kann einfach mal mit Artgenossen toben. Die Besitzer können sich einfach informieren, können sich mit anderen austauschen. Was möchte ich mit meinem Hund? Was erwarte ich von meinem Hund? Es soll ja auch alles Spaß machen, was man mit dem Hund unternimmt. Danach geht's eigentlich in die Junghundegruppe. Das ist so eine Vorbereitung auf die Begleithundeprüfung, wenn man sie ablegen möchte. Es wird Hund und vor allem auch Besitzer, was meistens das Schwierigste ist, dem Besitzer beigebracht, wie er dem Hund zeigen soll, was man von ihm möchte.
Mhm. Ja.
Es wird mit den unterschiedlichsten Mitteln gearbeitet. Wir arbeiten mit Klicker, wir arbeiten mit Futter, wir arbeiten mit Klicker.
Was ist ein Klicker?
Wie ein Knackfrosch.
Früher ein Knackfrosch. Eine Bestätigung, dass der Hund was richtig gemacht hat, dass es dafür auch denn einen Keks gibt.
Ja, okay. Aha. Ein Knackfrosch, was ist ein Knackfrosch? Ein Klicker, also das ist irgendwann
ein als Kinder hat es dieses Blechspielzeug gegeben mit einem Blechzunge, wo man so knacken lassen konnte. Und das ist früher Knackfrosch.
Ja, okay, ja, ich verstehe.
Das gibt es jetzt aus Plastik oder aus verschiedenen Materialien für die Hunde eben, ja. Also, generell in der Tierausbildung.
Für die Besitzer.
Oder für die Besitzer.
Ja, also jedenfalls, also grundsätzlich glaube ich, kann man allen Hundebesitzern empfehlen, die einen Hund neu bekommen, diese Befähigung und beziehungsweise die Ausbildung oder die Schulung für den Hund dann eben im Verein zu machen, auf dem Hundeplatz zu gehen, wie Sie sagen, damit die Hunde sich gegenseitig mal beschnuppern oder eben kennenlernen können und der Hund dann eben unter Anleitung eines sachkundigen Trainers dann eben Grundfähigkeiten erlernt. Wir haben schon gerade so ein bisschen Stichwort gesagt, also das ist wahrscheinlich dann auch eine Ausbildung, die von einfach bis eben zu schwierigeren Aufgaben geht. Ja. Und das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Termine oder verschiedene eine Anzahl von Tagen für so einen...
Übungszeiten.
Mhm. Ja, erzählen Sie doch einfach mal, also wie viele Tage, wie viele Stunden, wie geht das dann und was sind so vielleicht die Hauptbefähigungen, die man dann lernen muss und dann gibt es ja glaube ich auch noch eine Prüfung. Einfach erzählen Sie uns doch mal, wie das dann so konkret ausschaut.
Es kommt immer darauf an, was Sie mit Ihrem Hund machen wollen, ob Sie auf eine Begleithundeprüfung hinarbeiten. Das kann innerhalb von einem halben Jahr, wenn Sie Hundeerfahrung haben, wenn Sie wissen, wie Sie Ihren Hund das beibringen müssen, kann das innerhalb von einem halben Jahr gehen. Es kann aber auch mehrere Jahre dauern, wenn einfach das Team Hund, Mensch noch nicht so zusammenspielt. Mhm. Es ist einfach...
Das muss Klick machen, sage ich mal.
Ja.
Es muss nur beim Hund...
Es dauert einfach manchmal.
Mhm. Das heißt, Hund und Mensch müssen auch zusammenfinden.
Hund und Mensch müssen als Team zusammenfinden, ja.
Und grundsätzlich, jeder Hund hat ja auch ein bisschen so seine Charakterzüge. Also nicht nur, dass es von der Rasse eine gewisse grobe, sagen wir mal, Struktur gibt, die eben einen Hund irgendwo im Charakter sieht. Aber jeder Hund ist ja doch wieder ein bisschen Individuum, denke ich.
Auf jeden.
Zu anderen Tieren, bei denen das nicht so stark zum Ausdruck kommt. Und der Hund an sich ist ja auch ein schlaues Tier oder im Vergleich bei Intelligenz mit Persönlichkeit. Das heißt, was ich sagen will, da müssen sich eben Mensch und Hund eben so auch gut kennenlernen und miteinander dann verstehen oder auszukommen, irgendwie verstehen, damit der Hund versteht, was will der Besitzer. Und umgekehrt.
Genau. Die Kunst dann vom Übungsleiter, Elbe. Das individuell so zu fördern und anzupassen und zu unterstützen, dass das dann funktioniert.
Das ist nicht einfach. Ja, genau. Also Hund und Mensch müssen sich verstehen. Genau, der Hund muss verstehen die Signale, die der Mensch gibt, und umgekehrt der Mensch auch erkennen, wenn es dem Hund vielleicht schlecht geht oder der Hund irgendwo
auf jeden Fall
bestimmte, ja, einfach also sich aufregt, ängstigt oder was auch immer, dass der Mensch auch den Hund lesen kann sozusagen.
Da ist der Übungsleiter eben da auch einzuwirken, zum sagen, halt stopp, jetzt atmen wir mal durch. Das ist alles in Ordnung. Wir fangen jetzt das nochmal frisch an, oder, weil oft ist der Ehrgeiz dann schon da und es funktioniert nicht so, wie man will, weil es ist tatsächlich ein Tier. Und das ist Natur und das kann nicht wie am Computer mit ein paar Tasten dann
kann nicht
funktionieren.
Das geht nicht. Kann man den Hund überhaupt dann so erziehen, dass er wirklich immer folgt? Oder kann es auch sein, dass dem irgendwann mal, wenn er einen Hasen sieht oder eine Katze oder was weiß ich, irgendein Tier, wo dann vielleicht einfach sich vergisst und hinterherjagt oder irgendwo, ja, Jagdinstinkt irgendwie entwickelt.
Das ist ein großes Thema.
Das ist ein sehr großes Thema.
Willst du?
Also ich kann nur sagen, bei meinen West Highland Terrier, es sind Jagdhunde. Und dieser Jagdinstinkt kann natürlich getriggert werden. Wenn die irgendwo einen Hasen sehen im Wald, höre ich schon, sie sind an der Leine natürlich, aber ich höre schon diesen Jagdlaut, diesen Käffenden.
Mhm. Ja, das ist sehr speziell.
Ja, aber es sind Jagdhunde. Ja,
dafür sind sie gezüchtet.
Ja, genau.
Das ist das, wo man
also
ja
das
schon
muss man
hat,
immer wissen. Wenn ich meine Hunde freilaufen lasse, will ich einfach weit übers Feld gucken können. Ich will den Hasen vor den Hunden sehen oder das Reh. Deswegen muss es immer eine flache Fläche oder eine gut überschaubare Fläche sein. Dann kann ich meine Hunde laufen lassen und dann weiß ich auch, wenn ich sie rufe, kommen sie zurück.
Das ist das Thema, wo man ja schon am Anfang mal gehabt hat, man sollte sich vorher gut informieren.
Genau.
Das ist das, was mache ich, was möchte ich mit dem Hund machen. Und wenn ich dann gerade ganz viel in der Natur bin und eigentlich vorhabe, den Hund immer frei zu haben, dann sollte ich mir eine bestimmte oder bestimmte Rassen da nicht raussuchen, weil da wird es noch schwieriger. Also da hat man dann lange frisch keinen Spaß dran. Oder der Hund wirklich, der leidet dann teilweise drunter, weil der hat es ja dann die ganze Zeit vor der Nase. Es gibt keinen hundertprozentigen Rückruf in dem Sinn, aber bestimmte Rassen, wo man das einfach, wenn man sagt, man ist viel im Wald, man ist beim Joggen und so weiter, und dass man sich dann eine Rasse raussucht, wo tatsächlich von den Eigenschaften her hier
nicht den Jagdtrieb
ist,
so.
Ja, wo dieser Jagdtrieb nicht ganz so vorhanden ist.
Hunde und Jogger, ich bin Jogger. Das ist auch so eine Sache, Also das aber lassen wir jetzt mal außen vor. Also jedenfalls, das Lernen, kann denn jeder Hund und akzeptiert jeder Hund, wenn man ihn trainiert? Ist jeder Hund A, lernfähig, B, auch lernbereit? Oder gibt es auch Hunde, die sich da vielleicht weigern und da nicht so lernwillig oder lernfähig sind? Oder wissen das
nicht, weil von der Natur aus, sonst wären sie dem Menschen ja nicht so nah hingewachsen, sage ich mal, oder der Mensch hätte es nicht genutzt. Er hat ja die Tiere nur gezüchtet, die eben immer weiter noch mehr Bereitschaft gezeigt haben, mit ihm zu arbeiten.
Ja.
Und daher das Tier Hund muss ja überleben, und in dem Sinn muss es sich ja permanent anpassen können, und daher hört das Lernen, wie auch eigentlich bei uns, nie auf.
Ja. Und wenn Sie jetzt Training machen mit den Hunden und sich an den Vereinen auf dem Platz dann die Besitzer und Hunde treffen, dann sind aber ja auch verschiedene Gattungen, verschiedene Typen, also verschiedene Rassen dann beieinander. Wobei dann ist die Frage, lernt auch jede Rasse gleich schnell oder gleiches, oder sind bestimmte Hunde für bestimmte Sachen
so
gleich?
Viele Faktoren mit wie der Halter, wie ehrgeizig er das möchte oder das Verständnis dafür, was er dem Hund beibringen möchte, dann kommt das individuelle Tier. Wie alt, die Vorgeschichte, dann haben die zwei zueinander so weit gefunden, dass da ein Medium, wie jetzt zum Beispiel ein Spielzeug oder Futter, dass er, der Besitzer im Hund das auch relativ gut vermitteln kann, dass er zeigen kann, hey, mach das mit mir, das macht dir Spaß, dann macht's mir Spaß und du hast was davon. Also so ist so ein bisschen dieses Positive, muss man da, ist bei uns sehr stark unterlegt.
Und man kann dem Hund dann auch, also der Begleithundausbildung ist so der Stichpunkt, dann wirklich beibringen, dass jetzt zum Beispiel Menschen, die vielleicht nicht gut sehen, also so ein Blindenhund sagt man nämlich auch, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, Begleithund oder auch immer, das kann man eben dann auch so antrainieren, dass der absolut zuverlässig zum Beispiel dann seinen Besitz über die Straße
führt. Die müssen zuverlässig, aber das sind spezielle Zentren oder Trainer. Okay. Da weiß ich jetzt nur laienhaft, dass teilweise die Hunde da schon bei den Züchter sehr speziell rausgesucht werden, dann auch ein Jahr in der Regel in eine Familie, auch mit Kindern kommen, die es geschult sind, diesen Hund ein Jahr groß zu ziehen, und dann gehen die erst in die Ausbildung relativ zügig, und dann, weil ja die Blindenhunde oder solche speziellen Begleithunde ja sehr gebraucht werden, und auch das, drum ist das Ganze auch sehr kostenintensiv. Und die sollen das ja Jahr über Jahre dann auch machen können. Darum müssen die ja relativ früh und jung dann auch an ihren Endbesitzer, sage ich jetzt einmal. Ja.
Aber das wäre dann noch eine komplexere Ausbildung. Das heißt, das wäre dann bei Ihnen eher
das sprengt den Rahmen.
Ja, weil bei Ihnen ja auch das Thema Begleithundeausbildung, habe ich irgendwo, glaube ich, gelesen und ja auch notiert. Ja. Das heißt, inwieweit wird dann bei Ihnen ausgebildet, was begleitet der Hund dann jetzt einfach nur seinen Besitzern und folgt? Oder was beinhaltet dort
der Begriff? Im Vordergrund sollte die Erziehung stehen, und diese Begleithundeprüfung hat halt Elemente drin, die abgeprüft werden, einfach, dass man ein Zertifikat dann erhält, eine bestandene Prüfung, dass der Hund einen gewissen Grundgehorsam hat, man dem Hund auch ausgebildet hat. Da kommt es dann natürlich darauf an, wie der Hundebesitzer, wie ernst er das nimmt, wie er das auch selber dann mitnimmt in den Alltag, wie das dann auch vom Besitzer dann im Alltag abrufbar ist. Das ist immer so eine relative Geschichte. Ja, da wird auch die Verkehrstauglichkeit getestet. Also gerade, wie Sie es schon angesprochen haben, ein Jogger wird überprüft, ein Radfahrer, ein Auto, mehrere Personen, andere Hunde. Hunde werden begegnet, der Hund wird auch kurz mal wo angebunden, wird da überprüft, wie verhält er sich da. Der muss sich da eigentlich sehr neutral und verhalten, sage ich mal, und darf da nicht auffällig sein.
Ja, und kann es auch sein, dass ein Hund mal irgendwie dann die Prüfung nicht besteht, muss er dann wiederholen? Also, oder wie?
Die kann man unendlich wiederholen. Ja. Das kann man mal, da gibt's nicht wie beim Führerschein wohl, dass da irgendwann mal eine Grenze gesetzt ist. Nein. Das ist ja keine Leistungsprüfung, sondern tatsächlich einfach eine Grundprüfung. Die muss jeder Hundesportler mit seinem Hund machen, damit er beweisen kann, er hat einen Hund, er hat einen Grundgehorsam, der ist sozialverträglich und nicht negativ auffällig. Also da sind keine Aggressionen da oder irgendwelche andere verhaltensauffällige Sachen. Dass man dann mit dem Hund, wenn man weiter Sport machen will, Agility, Hoopers, Schutzhundesport, muss man diese Prüfung ablegen. Das ist auch, ich denke, so vielen gar nicht so geläufig, dass die, wo Sport machen, tatsächlich auch nachweisen müssen, dass sie auch umgängliche Hunde haben.
Es ist kein Muss, aber eine starke Empfehlung, dass man dann so einen Hundeführerschein oder sowas auf jeden Fall macht und dann auch gegebenenfalls mal Gassi geht mit Führerschein.
Ja, Hundeführerschein wird teilweise von Hundeschulen angeboten. Da gibt es leider flächendeckend, da gibt es sehr verschiedene, weiß ich jetzt, flächendeckend leider nicht einen. Was es flächendeckend gibt, ist eben durch diese Hundevereine und Hundeverbände, ist die Begleithundeprüfung. Ja. Das ist ja vom Verband des Deutschen Hundewesens abgesichert. Das kommt von ganz oben, das ist dann bundesweit gilt das. Das gibt es tatsächlich im letzten Eck in Deutschland, ganz oben wie ganz unten im Süden, gibt es die Begleithundeprüfung und ist überall gleich. Da sind auch alle Richter, die diese Prüfung abnehmen, daraufhin geschult.
Ja. Und mir hat auch mal jemand erzählt, dass in manchen Gemeinden, jetzt hier nicht Neu-Ulm in Städten, aber in manchen kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg, dadurch die Hundesteuer für ein oder jetzt 3 Jahre entfällt.
Ich meine, auch in Bayern habe ich schon gehört, ja. Ob sie ganz entfällt oder zumindest es gibt einen Rabatt. Ja, zumindest oder Begünstigung mal für ein Jahr, solche Sachen gibt es dann, ja.
Oh ja, schön. Dann spielen wir nochmal einen letzten Musiktitel, bevor es dann bei uns auch auf die letzte Etappe sozusagen geht. Jonathan Bree mit dem Titel Blur. Der Titel klingt aus. Wir sind aber noch da mit der Plattform, noch gute 8 Minuten. Es geht um den Hund. Und wir haben gerade gesprochen über das Thema Hundeplatzausbildung, über die Prüfung, die man auch machen muss. Wir haben aber auch schon ein bisschen angesprochen, dass es durchaus auch Sportart und Sport mit dem Hund gibt, Wettbewerbe gibt, Meisterschaften sogar. Und dann gibt es, wenn man jetzt auf die Website von Ihnen schaut, und da können wir vielleicht mal kurz auch Ihre Website, die URL, ganz kurz angeben, dass die Hörer wissen, wer also jetzt nebenbei ein bisschen am Computer googeln möchte oder nein, Google nicht, gezielt die URL öffnen möchte. Wo genau findet man Sie denn als Verein?
Das ist SV-OG-
Haben wir so viel Bindestrich?
Ja.
Ich habe es als verlinkt.
Pool.de.
Also jedenfalls und notfalls, wie gesagt, einfach googeln, ja. Schäferhunde, Pool, und dann kommt man auf jeden Fall auf die Webseite.
Das funktioniert, ja.
Und da steht unter anderem nämlich auch bei den Themen der Begriff Obedience. So heißt es ja, Obedience. Und dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal, was es damit genau auf sich hat. Und ich kann schon so viel sagen, da gab es ja auch hier dann eine große Veranstaltung mit Meisterschaft und. Sprechen wir mal über Obedience, was das genau auf sich hat.
Also das ist schon eine sehr spezielle Sportart. Eine von vielen, die bieten mir jetzt halt speziell den Pool an. Es gibt noch das Agility, bloß um ein paar zu erwähnen. Ich möchte jetzt keinen ausgrenzen. Es ist auch noch leider namensgleich ein bisschen das Rallye Obedience, wobei das wirklich was komplett anderes ist wie reine Obedience, und dann noch Hoopers ganz aktuell, wo jetzt dann, das wird jetzt die Minuten noch springen, zum Obedience, es ist so eine Art Unterordnungssport, sage ich mal. Also Unterordnung heißt, das ist ein blöder Begriff, finde ich persönlich. Da geht es hauptsächlich um die Fußarbeit. Der Hund muss ordentlich und aufmerksam bei Fuß gehen. Dann gibt es viele Übungen, wo der Hund in verschiedenster Weise apportieren muss. Bleibübungen, dann auch Schickübungen. Also sprich, ich muss den Hund wohin schicken auf Distanz. Da muss der kontrollierbar sein. Das ist so das Obedience. Zum Übungsbetrieb, wo wir haben.
Der Übungsbetrieb ist jeden Dienstagabend. Es nehmen im Durchschnitt so, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Hunde und Menschteams teil.
Sind auch mal 6, aber
ja. Ja. Es kommt immer drauf an. Es sind ja alle Hunde. Wir haben von einem kleinen Mischling über den Australian Shepherd oder
Australian Wolfspitz.
Wolfspitz.
Deine Aussies.
Meine Westies, ein Berner Sennenhund, jede Hunderasse dabei.
Ja.
Es macht einfach Spaß und man merkt, dass die Hunde auch Freude dran haben.
Ja, sowieso, was ich vorhin noch fragen wollte, in Bezug auf Kennen, wie jetzt ein Hund gestrickt ist. Also wenn Sie jetzt lange Jahre mit so einem Hund umgehen, haben Sie wahrscheinlich schon, oder auch die Trainer bei Ihnen, dann ein sehr geschultes Auge und können vielleicht dann auch sehr schnell einem Besitzer sagen, hier, der Hund ist in dieser Form vielleicht irgendwie besonders oder irgendwie, da muss man drauf achten. Also sprich, wenn jemand einen Hund vorbeibringt, sind Sie dann einfach Kraft Ihrer Kompetenz und langen Erfahrung in der Lage, auch vielleicht eine Kurzbeurteilung über den Hund abzugeben, ob das jetzt besonders...
Bedingt. Es gibt manchmal so Teams, die sind von Haus aus, die kommen und da funktioniert's, weil es gerade einfach passt, gleich ganz toll. Und das freut einen dann ja auch, dass man nicht noch einen anderen Weg einschlagen muss oder sich tiefer Gedanken machen muss.
Aber es gibt auch Teams, da muss man einfach mal ein bisschen, ein paar Sachen ausprobieren, was am besten zu diesem Mensch-Hunde-Team passt.
Es gibt auch Dinge, wo man sagt, wirklich mal sagen muss fürs ein und andere, lass es lieber mal, mach mal das. Oder was anderes, aber dabei sein darf trotzdem jeder. Gerade unser Dienstagstraining speziell, kann ich jetzt sagen, ist, da sind wir in der Gemeinschaft mit auf dem Platz und versuchen eben die Übungen, die der Übungsleiter vorgibt, miteinander durchzugehen. Da guckt dann auch jeder nacheinander und und daraus entwickelt sich's natürlich, wenn da jetzt dann eine Entwicklung stattfindet beim Hund und beim Halter oder Hundeführer, dass man dann sagt, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen mehr nach einem gucken und in die fortgeschrittene Gruppe ein bisschen wechseln, dass man sagt, jetzt handelt doch mal Lust, wenigstens in die Richtung zum Arbeiten, ihr müsst keine Prüfung machen, aber es wäre doch schade, wenn er nicht weiter fördert, weil es der Hund so toll macht.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Ziel, ja.
Das ist aber Schwerpunkt eben dann Ihrer Vereinsaktivität. Gibt es darüber hinaus, also diese beschriebene Ausbildung, ein bisschen Sport, noch irgendwie wichtige Punkte, die wir auch noch nennen müssen, was so zu Ihren Programmen oder zu Ihren Vereinsaktivitäten gehört?
Das Zwischenmenschliche, das Gemeinschaftliche Miteinander, würde ich jetzt sagen.
Genau.
Ja.
Das gemeinschaftliche Miteinander, das Austauschen über den Hund, das Austauschen vielleicht auch über Probleme, die man mit seinem Hund gerade meint zu haben.
Muss nicht immer der Hund sein. Also oft sind wenn Menschen zusammen sind, man unterstützt sich auch so gegenseitig.
Genau.
Ja. Und machen Sie mal vielleicht gemeinsame Ausflüge im Sinne von, wir gehen mit dem Hund oder fahren mit dem Rad und nehmen den Hund mit, irgendwie sowas als Gruppe, irgendwie so, Veranstaltung als Gruppe, Team.
Es gab schon mal irgendwelche Hundespaziergänge, ja, aber das, was natürlich ist, ist Weihnachtsfeier. Wir haben Osterbrunch auf dem Hundeplatz.
Da kommen dann auch also Osterhasen, da muss man auch noch dazu sagen, bei uns ganz speziell. Menschliche.
Ja.
Da gibt's Bilder, also wer dann eben über die Homepage mal guckt, da gibt's ganz nette, süße Bilder.
Ja.
Also da ist dann auch jeder, der bei uns mitmacht, willkommen und gerne gesehen.
Vor Corona-Zeit waren wir noch ein Stück, das läuft ja alles jetzt immer wieder ein bisschen schleppend an. Wir hatten auch schon mal einen Flohmarkt, zweimal glaube ich schon durchgeführt, in kleinen, gar nicht mal so schwerpunktmäßig Hund. Man hat es zwar angeregt, aber das war zum Beispiel nett. Dann hatte mir einen Tag des Hundes, wo wir mitveranstaltet haben. Da kam dann sogar mal eine Schäferin mit 6 Schafen und hat da eine kleine Vorführung gemacht.
Ja. Ja, schön. Ja, ja. Also ich sehe schon, bei Ihnen ist einiges geboten und wer jetzt also Interesse hat, darf gerne mal vorbeikommen.
Selbstverständlich.
Sich einfach den Hundeplatz melden oder Sie vorher anrufen, Bescheid geben oder
Einfach schwätzen,
Einfach schwätzen, genau. Schwätzendes Stichwort. Wir haben schon genug gesprochen, müssten für heute schon auch sagen, das war's gewesen. Die Plattform ist für heute am Ende. Was heißt am Ende? Wir sind durch mit der Zeit. Der Verein für Schäferhunde, Ortsgruppe Ulm-Pfuhl, bei mir heute in der Plattform. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen. Wollen Sie sagen mal ganz kurz Ihren Namen, wer da war?
Clemens Werner, Sportbeauftragter.
Andrea Bredendieck, zweite Vorsitzende.
Und am Mikrofon Michael Trost. Ich sage tschüss, vielen Dank.
Ade.
Und dann
tschüss.
Die Plattform wieder demnächst. So, ist mir nur der Jingle hier noch nicht. Start gleich jetzt.